SWR Kultur. Gespräch.
Heute aus dem Heidelberger Kunstverein mit Dietrich Brandts und vor allem mit der Künstlerin, Filmemacherin und Autorin Hito Steyerl. Wir sitzen in ihrer neuen Ausstellung vor einer ihrer Arbeiten, einer Videoarbeit und Installation mit dem Titel Is the Museum a Battlefield? Vor uns liegen etwa 2 Tonnen Sandsäcke, angeordnet wie ein Gefechtsstand und zugleich sowas wie ein Sofa. Über dieses Battlefield, dieses Schlachtfeld und was es mit dem Museum zu tun hat, werden wir natürlich sprechen. Insgesamt über ihre Themen und vor allem über das, was sie mit Normalität verbinden, so heißt eine frühe Serie von Ihnen und so heißt jetzt auch die Ausstellung hier im Kunstverein in Heidelberg. Vielen Dank, Hito Steyerl, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Danke.
Normalität wird ja oft als positiver Begriff verstanden, zum Beispiel in der Corona-Zeit. Da wollten viele zurück zur Normalität und haben es auch so formuliert, endlich wieder Normalität. Das war Ihr großer Wunsch. Ihre Serie dagegen beschäftigt sich mit rechter Gewalt, mit völkischem Nationalismus, mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus. Entstanden ist die Serie Ende der 1990er Jahre. Warum haben Sie die damals Normalität genannt?
Weil das damals der Normalzustand war, dass Gräber auf jüdischen Friedhöfen geschändet wurden oder rassistische Anschläge verübt wurden. Das war der Normalzustand, ist heute immer noch der Normalzustand. Das ist eben Normalität.
Die Serie beginnt mit einem Film über das Bombenattentat auf das Grab von Heinz Galinski, dem ehemaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das war im Herbst 1998. Die Videoarbeit zeigt zuerst mal das Grab. Man sieht es aus einiger Entfernung. Dann auch mal eine Nahaufnahme von dem Blumenschmuck. Dann kommt ein Text dazu, den Sie einblenden, fast wie so in Stummfilmen. Die Dialoge, die Handlung dann auch vorantreiben. Man erfährt, dass zunächst mal kein großer Schaden entstanden ist auf dem Grab, erfährt dann aber auch, dass die Täter wiedergekommen sind, eine zweite Bombe gezündet haben und die hat den Grabstein dann buchstäblich zerrissen, einmal quer, einmal längs, als wäre das ein Symbol für den Riss in der Geschichte oder vielleicht auch für den Riss in der Gesellschaft. Dann fährt die Kamera mit einem Schwenk nach links auf einen Gedenkstein, da steht dann Sprengstoffanschlag durch unbekannte Frevler am 19.12.1998 gegen 20:30 Uhr. Die Täter sind nie gefasst worden, erfährt man später auch. Und dann erscheint im Video weiß auf schwarz der Titel Normalität.
Also was mich an diesem Fall wirklich beeindruckt hat, war, dass dieser Bombenanschlag sich wiederholen konnte. Also einmal war nicht genug. Es wurde sozusagen nur ein zweites Mal dieses Grab angegriffen und es gab offensichtlich auch keine Sicherheitsmaßnahmen, um das zu verhindern. Das fand ich schon außerordentlich beeindruckend in diesem Fall. Und deswegen habe ich dann auch angefangen, diese Serie zu machen, in der solche Fälle, über die nicht groß berichtet wurde in der Presse, um die zumindest zu dokumentieren, ja, um zumindest so eine Art von Archiv dieser Vorfälle zu haben.
Also die Dokumentation ist das eine. Sie sind ja auch Dokumentarfilmerin von der Ausbildung her. Dann erfährt man in einer weiteren Folge dieser Serie Normalität aber auch, Zitat, dass Gewalt ein Prozess der Normalisierung ist und Normalität eine Konsequenz von Gewalt ist. Also wir lernen daraus, dass Normalität kein Zustand ist, sondern immer etwas ist, was hergestellt wird, offenbar sehr stark durch Gewalt, durch rechte Gewalt.
Das ist ein Prozess, ja. Ein Prozess der Normierung, ein Prozess der Normalisierung von gewaltförmigen Ereignissen.
Und dann heißt es auch noch in einer weiteren Folge dieser Serie, dass Normalität, wenn sie als Instrument sozialer Kontrolle benutzt wird, insbesondere eine stille Kriegserklärung ist, die das, was als normal gilt, in ein Bedrohungsszenario verwandelt. Also Normalität ist auch ein Ausschlussmechanismus. Es werden immer Leute ausgeschlossen, die für manche nicht in die Norm passen.
Das sind eigentlich die Schlussfolgerungen, die die Besucher selber ziehen sollten. Es ist mir unangenehm, das im Nachhinein zu erklären, was ich damit gemeint habe. Ja. Ich hoffe, dass das Schlussfolgerungen sind, mit denen die Besucher nach Hause gehen oder über die sie sich zumindest Gedanken machen. Aber ich möchte das nicht vorgeben als Lesart.
Ich will vielleicht nicht eine Schlussfolgerung weiter daraus ziehen, aber doch noch sagen,
Sie können das gerne.
Dann übernehme ich das, ja. Dass es natürlich ein Prozess der Normalisierung ist, der in den 1990er Jahren dann offenbar stark begonnen hat.
Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob die 1990er Jahre der Anfang davon waren. Ich kann mich auch an solche Vorfälle in den 80er Jahren erinnern. Aber definitiv nach der sogenannten Wiedervereinigung sind diese Vorfälle explodiert, exponentiell.
Ja. Und man sieht wahrscheinlich auch die Kontinuität von NS-Ideologie oder Nazi-Denken darin.
Immer wieder. Also teilweise sind das ja wirklich Neonazis, die diese Taten verübt haben. Das ist sozusagen gesichert. Bei anderen Fällen kann man es nicht so genau sagen.
Man kann das auch in einer anderen Arbeit hier in der Ausstellung sehen. Die heißt Babenhausen. Das ist eine Kleinstadt in Hessen. Da fand 1997 ein Pogrom statt, das sich einreiht in eine lange Kontinuität von antijüdischen Anschlägen in Deutschland. Mirjam Zadoff vom NS-Dokumentationszentrum in München hat das kürzlich mal sehr gut dokumentiert. Und da findet sich zum Beispiel ein Fall, 1953 war das, in Salzgitter. Da wurde ein Mahnmal für die ermordeten Juden geschändet mit dem Satz, Israel verrecke. In Babenhausen ist 1953 eine Familie Merin zurückgekehrt, Überlebende der Shoah, als einzige jüdische Familie. Und es gab von Anfang an Einschüchterungen, Drohungen. Es wurden mal die Schrauben am Auto entfernt. Das kann man als Mordversuch werten. Es wurden Hakenkreuze auf die Häuser geschmiert. Dann haben die Behörden versucht, die Häuser günstig abzukaufen. Man sieht den Zusammenhang. Und die Familie ist schließlich ausgewandert, 1993 in die USA, mit der Bemerkung, bevor sie zum Benzinkanister greifen und das Haus anzünden, haue ich lieber ab. Und das genau ist geschehen. Und das dokumentieren sie dann auch in dieser Arbeit Babenhausen. Interessanterweise hat die Familie beschlossen, die Häuser nicht zu renovieren, nicht abzureißen, sondern sie als Mahnmal und als Ruine stehen zu lassen. Das ist einer von vielen Fällen. Wie sind Sie überhaupt darauf gestoßen, auf diesen Fall Babenhausen?
Weil damals diese Demonstration, die ich dokumentiert habe, organisiert wurde durch Bekannte, die auch zu hören sind auf der Tonspur, die diese Demonstration organisiert haben. Und ich daran teilgenommen habe, also als Beobachterin mit der Kamera. Und ich habe einfach die Räder genommen als eine Art organisierendes Element und dann eben die Bilder, die ich gedreht habe, sukzessiv eingeschnitten. Das war sehr einfach, genau.
Man sieht den Mob, einen aggressiven Mob, und dann tauchen zum Beispiel mal zwei Frauen auf dem Balkon auf. Das sind dann Zuschauerinnen, also wie bei Raoul Hilberg. Es gibt immer Täter, Opfer und Zuschauer.
Ich habe versucht, den Eindruck, den ich hatte, während dieser Ereignisse im Schnitt auch wiederzugeben. Und man sah diese Leute, von denen eigentlich nicht klar war, inwieweit sie in diesem Mobbing dieser jüdischen Familie und so weiter beteiligt waren, hätte auch sein können. Ja. Und ich glaube, viele dieser frühen Filme sind auf diese Art, auf diese sehr einfache Art entstanden. Und damals erschien das den meisten überflüssig, weil es auch die Gegenwart war. Aber desto länger es her ist, desto mehr werden es einfach auch Zeitdokumente.
Wie wird aus einem Dokument ein Erzählen? Was muss dazukommen?
Ich glaube, bei Normalität war es wichtig, einfach länger drauf zu schauen als andere Leute. Einfach die Abwesenheit von sichtbaren Ereignissen auch zu dokumentieren.
Ja, so war das bei dem Grab von Heinz Galinski. Da sieht man ganz lange nur das Grab, erfährt die Informationen, es passiert aber nichts.
Also ehrlich gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, alles, was ich tun kann, ist Zeitkapseln herzustellen, damit irgendwelche zukünftigen Historiker sich mal damit beschäftigen können. Ich bin nicht sicher, also natürlich auch nach mehreren Jahrzehnten Tätigkeit, ja, dass sehr viel mehr möglich ist, von mir aus. Das heißt nicht allgemein. Ja.
Würden Sie diese frühen Arbeiten schon als Video-Essay bezeichnen? Dafür sind Sie heute bekannt oder berühmt?
Normalität wahrscheinlich nicht, ist nicht unbedingt essayistisches Erzählen, sondern sehr direktes, dokumentarisches Beobachten.
Und was unterscheidet dann den Video-Essay, den Sie später ja sehr stark betrieben haben?
Da sind noch mehr Ebenen drin. Das ist eine assoziativere Art, die Sachen zu beobachten und auch zu kommentieren.
Wann haben Sie damit angefangen?
Ich denke mit Die leere Mitte. Da musste ich sozusagen ein Vokabular entwickeln, um zu versuchen, diesen Platz, das ist das frühere Minenfeld zwischen Ost- und West-Berlin am Potsdamer Platz, kurz nach der Wiedervereinigung, um diesen Platz in seiner historischen Komplexität zu versuchen zu erfassen, musste ich eigentlich ein ganz eigenes Vokabular entwickeln.
Also da spielt der Film, da wo früher der Todesstreifen war, Potsdamer Platz, der dann bebaut wurde, und der Film erzählt, wie diese Leere gefüllt wird in der Mitte Berlins. Und Sie haben letztens bei einer Lecture hier in der Uni Heidelberg gesagt, ein junger Mann, der immer wieder in diesem Film auftritt, der von Neonazis angegriffen worden ist in der Mitte Berlins, der war der Ausgangspunkt für diesen Film. Wie ist der dazu geworden?
Es war einer der Ausgangspunkte, sagen wir es so. Aber es war wichtig in dem Moment, und das sind die 90er Jahre, die sogenannten Baseballschlägerjahre, auch Leute zu Wort kommen zu lassen in diesem historisch unglaublich aufgeladenen Zentrum der Mitte des neuen Berlins, der neuen Mitte von Berlin, die auch von dieser Gewalt tatsächlich betroffen waren.
Und dann sieht man ja in dem Film eigentlich auch, wie diese rassistische Gewalt sich durch die Geschichte Deutschlands zieht.
Also der Film ist eigentlich ein Film über Architektur und über die Architektur von Grenzen. Und der Potsdamer Platz wird von mir als Grenzsystem begriffen, als flexibles, modulares Grenzsystem, wo sich die Grenzen eigentlich nur verändern, aber weiterhin bestehen bleiben über ein Zeitraum vom Ende des 18. Jahrhunderts bis eben in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts.
Welche Grenzen sind das?
Ich glaube, das erste Grenzsystem, das da dokumentiert wird, ist die Zollmauer. Die gab es auch an diesem Ort Ende des 18. Jahrhunderts, und dann gab es alle möglichen weiteren Grenzsysteme.
Eigentlich eine Berliner Mauer vor der Berliner Mauer des 20. Jahrhunderts, die Berliner Zollmauer. Da sind Sie auf einen Fall gestoßen, und zwar den des Großvaters des Komponisten Felix Mendelssohn, der diese Zollmauer durchqueren wollte, weil er in die Stadt ziehen wollte als Jude, wurde abgewiesen, dort ungefähr, wo heute der Potsdamer Platz ist, und ist dann eingelassen worden am Rosenthaler Platz, beim Rosenthaler Tor. Und dann gibt es eine Notiz, die Sie gefunden haben, da wurde gezählt, 7 Ochsen, 6 Schweine und ein Jude.
Ja, das war die Sprache der Akten. Für mich war interessant zu sehen, was für Grenzanlagen in Berlin schon vor der Berliner Mauer existiert haben und sozusagen diese Akte der Ausschließung, auch bürokratischen Ausschließung, kategorischen Ausschließung, dafür auch eine Genealogie zu entwickeln.
Und man sieht ja auch, dass Grenzziehungen dann nicht nur territoriale Grenzziehungen sind, sondern das sind dann kulturelle Grenzziehungen, rassifizierende Grenzziehungen, ethnifizierende Grenzziehungen. Darum geht's doch dann auch, wenn der Film mit dem Satz beginnt. Man sieht, wie Grenzen eingerissen werden können und wie Grenzen immer neu errichtet werden. Dann werden diese alten kulturellen Grenzziehungen zum Beispiel wieder miterrichtet. Und dann erzählen Sie auch die Geschichte eines Eingewanderten aus dem heutigen Tansania, ehemaligen deutschen Kolonie Ostafrika. Hussein heißt er, der dort als Soldat für die deutschen sogenannten Schutztruppen gedient hat, dann nach Berlin kam, in dem Haus Vaterland gearbeitet hat, als Kellner, ist 1935 angeschwärzt worden von einem Arbeitskollegen, dass er angeblich was gestohlen hat als Kellner in der Bar im Haus Vaterland, und 1943 im KZ Sachsenhausen ermordet worden. Welche Geschichte wollten Sie mit Hussein erzählen in diesem Fall?
Ich habe versucht, Biografien von Leuten zu finden, die sich an einem bestimmten Punkt ihres Lebens am Potsdamer Platz aufgehalten haben. Das war mit der Familie Mendelssohn so. Die hatten da tatsächlich ein Haus. Da gab es drei Momente, die sich überlagert haben. Zum einen war dieses Gartenhaus auf einem Bereich, wo dann später ein DDR-Wachturm drauf stand. Das sieht man alles noch in dem Material aus den 90ern. Es war direkt sozusagen in diesen Todesstreifen. Und dann war aber auch ein Souvenirstand damals da vorhanden in den 90er Jahren. Konnte man sich den Pass stempeln lassen und so weiter. Und der wurde betrieben unter anderem von einer Frau, die aus Jamaika zugewandert war. Aber ich war sehr erstaunt, auch eben so Leute vorzufinden wie Bayoume Mohamed Hussein, der dann später im KZ ums Leben kam, wo er eingeliefert wurde wegen sogenannter Rassenschande, und sozusagen Biografien an diesem Platz wiederzufinden, die ich da erstmal nicht erwartet hätte. Zumal dieser Film ja in einer Dekade gedreht wurde, der 90er, die weitgehend davon bestimmt war, das Ende der Geschichte, den Endsieg der Demokratie und so weiter zu feiern, und der tatsächlich als so eine Art von Kernstück deutscher Identität begriffen wurde. Und mir ging es darum, tatsächlich festzuhalten, dass dieser Platz schon seit langem global war und dass es die verschiedensten Migrations- und Minderheitenbiografien auch gibt an diesem Platz, die aber nicht wirklich erzählt wurden bis dahin.
Und damit auch nicht zur deutschen Identität gezählt wurden.
Ja, das war zum Beispiel eines der kontroversesten Dinge an diesem Film, dass Leute wie mein Freund und Kollege Dong Yang, das ist der chinesische Student, der immer wieder auftaucht, der davon erzählt, wie er von Neonazis verprügelt wurde, dass sozusagen solche Leute an diesem Ort auftauchen und ihre Geschichte erzählen. Das erschien vielen Leuten als, weiß ich nicht, abwegig, wirklich tatsächlich abwegig.
Weil sie es nicht für Normalität gehalten haben.
Ja.
Da gibt es eine Szene, die mich sehr bewegt hat, muss ich sagen. Da sieht man Gewerkschafter und Arbeitslose der IG Bau, die in dieser leeren Mitte protestieren, gehen dann zum Reichstag, protestieren dort gegen die ArbeitsmigrantInnen, die dort zu Billiglöhnen beschäftigt werden am Reichstag und protestieren eigentlich nicht gegen den Niedriglohn, gegen die Ungerechtigkeit, sondern greifen tatsächlich diese Leute selber an.
Das wusste ja vorher niemand, was da passiert. Kein Mensch wusste, dass das sich so explosiv und auch gewalttätig entwickeln wird.
Einer sagt zum Beispiel wörtlich, Gewalt ist die Lösung.
Ja, es gab verschiedene, wie soll ich sagen, Wortführer innerhalb dieser Bauarbeiter in der Demonstration. Es gab auch natürlich die Leute von der Gewerkschaft, die immer wieder versucht haben, das abzuwiegeln, das aber eigentlich nicht durchgedrungen sind damit.
Und dann arbeiten Sie mit Überblendungen in diesem Film. Und Sie legen ja dann auch verschiedene historische Ebenen übereinander. Zum Beispiel erfährt man im Film, es gab Proteste auch schon beim Bau des Reichstags. Nicht bei der Renovierung nur nach der Wende, sondern schon beim Bau des Reichstags.
Der originale Reichstag wurde auch hauptsächlich durch italienische Arbeiter gebaut, soweit ich mich erinnern kann. Und schon damals gab es Proteste dagegen, dass jetzt ausländische Bauarbeiter den Reichstag bauen.
Das zeigt ja eigentlich auch schon die Kontinuität bestimmter Muster.
Ja, für mich war die Überblendung deswegen interessant, weil man an der Überblendung genau sehen kann, was gleich bleibt. Und es muss irgendwas gleich bleiben, sonst kann man die Bilder gar nicht mehr miteinander identifizieren. Aber was sich auch ändert gleichzeitig, ja. Also die Geschichte wiederholt sich keineswegs eins zu eins oder identisch.
Es handelt sich offenbar für mich jedenfalls um einen Fall systematischer Ausgrenzung, und der mich dann aber wiederum erinnert hat an einen anderen Film in der Reihe Normalität. Ich glaube, es ist die 8. Folge. Die spielt in Guben, einer Kleinstadt in Brandenburg. Und da wurde ein algerischer Migrant, Farid Guendul, von einer Gruppe Neonazis, 11 Verdächtige sind dann am Ende identifiziert worden, gejagt und wollte sich retten, indem er durch die Glasscheibe eines Schlecker-Supermarkts gesprungen ist.
Eines Gebäudes neben dem Schlecker-Supermarkt, was sind Details?
Und wieder ist Gewalt ein Instrument, um Normalität herzustellen.
Ja, also in dem Fall sieht man, wie Gewalt und immer mehr Gewalt einfach so normalisiert wird, dadurch, dass sie sich einfach straffrei wiederholen kann. Es gab dann einen kleinen Gedenkstein für diesen Farid Guendul. Eine linke Gruppierung hat das irgendwie organisiert, den hinzustellen. Der wurde wahrscheinlich mindestens ein Dutzend Mal zerstört, bekratzt, beschmiert und so weiter und so weiter. Teilweise von denselben Leuten, die damals Guendul gehetzt, in den Tod gehetzt haben. Also das war schon wirklich bemerkenswert, dieses Ausmaß an Hass gegen einen Stein zu sehen. Ja. Und auch gleichzeitig das Ausmaß des Fehlens irgendeiner Reaktion auf die Gewalt.
Und dann geht die Geschichte ja noch weiter. Farid Guendul war einer von dreien, die von den Neonazis gehetzt worden sind. Er ist gestorben, verblutet, nachdem er durch die Glasscheibe gesprungen ist. Zwei weitere haben überlebt und einer hatte einen Asylantrag gestellt. Der wurde vom damaligen Innenministerium Jörg Schönbohm abgelehnt mit der Begründung, als Traumatisierter könne er sich nicht integrieren. Das erfährt man auch in Ihrem Film. Wie haben Sie das gelesen?
Als normal. Das war der damalige Innenminister bekannt für eine sehr harte Linie, vor allem gegenüber Geflüchteten. Und der hat sozusagen nach jedem Vorwand gesucht, um Asylanträge abzulehnen. Und das kam ihm dann ganz gelegen, denke ich.
Also es ist aber auch eine klare Täter-Opfer-Umkehr, oder?
Natürlich, ja.
Rassismus spielt in vielen Arbeiten bei Ihnen eine Rolle, also auch zuletzt bei Ihrer großen Retrospektive in K21 in Düsseldorf. Da gab es zum Beispiel so eine Realtime-Erfassung von der Zunahme rassistischer und antisemitischer Vorfälle in Deutschland. Und Rassismus oder Antirassismus besser gesagt, war dann, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Argument für Sie, das Bundesverdienstkreuz 2021 nicht anzunehmen. Sie haben dem Bundespräsidenten damals einen offenen Brief geschrieben in der Zeit, haben unter anderem darauf hingewiesen, dass Sie wegen der Corona-Maßnahmen, die die Kultur stark benachteiligt hat, das Bundesverdienstkreuz in dieser Situation nicht annehmen wollen und haben dann auch darauf hingewiesen, dass es doch besser wäre, erstmal strukturelle Maßnahmen gegen Rassismus,
Antisemitismus habe ich auch genannt, durchzuführen, bevor man einzelne Leute sozusagen auf eine Bühne stellt und denen irgendwelche Dekorationen umhängt. Das ist Symbolpolitik. Es ist auch okay als Symbolpolitik, aber das kann nicht alles sein. Oder es kann vor allem nicht anstatt struktureller Verbesserungen stattfinden.
Die leere Mitte, dieser Film, der hier in der Ausstellung im Heidelberger Kunstverein zu sehen ist, das war zugleich auch Ihr Abschlussfilm an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. 1990 haben Sie damit begonnen, da waren Sie gerade Regieassistentin von Wim Wenders, der war mit einer Recherche für einen anderen Film beschäftigt, hat Ihnen die Kamera in die Hand gedrückt und Sie sind losgezogen, waren also eigentlich auch Dokumentarfilmerin damals. Und wie sind Sie dann in den Kunstkontext gekommen mit Ihren Filmen? Wie ist das geschehen?
Weil so wollte sonst niemand diese Filme sehen. Ich hatte jetzt nicht so eine große Auswahl. Ich dachte, okay, jeder Raum, wo man das Licht ausschalten kann, ist gut. Und ich habe jeden genommen, der das zeigen wollte. Damals ist einfach die Dokumentarfilmproduktion extrem eingebrochen, weil das Fernsehen privatisiert wurde und so weiter. Es gab eigentlich überhaupt keinen Raum mehr für unabhängigen oder auch experimentellen Dokumentarfilm. Und deswegen sind viele Leute in den Kunstkontext gegangen aus diesem Bereich, Harun Farocki und andere.
In einem amerikanischen Kunstpodcast, The Art Angle, haben Sie mal erzählt, dass Sie da eine steile Lernkurve vor sich hatten, als Sie in den Kunstkontext gewechselt sind. Worin bestand die denn?
Ich kannte mich halt überhaupt nicht aus. Mein Hintergrund ist wirklich in Filmgeschichte, Filmästhetik, Montage und so weiter und so weiter. Und da musste ich dann lernen, in 3D zu denken. Im Kino ist der Zuschauerraum ja vordefiniert. Da gibt es eine Leinwand und dann gibt es Sitze und man muss sich darüber keine Gedanken machen. Aber das ist ja war überhaupt nicht so im Kunstbereich. Da musste man solche Räume bespielen, die eigentlich überhaupt nicht geeignet sind für Kino, für Film, für Video. Und man muss die Situation sozusagen mitdesignen und mitdefinieren. Und das musste ich von Anfang an neu lernen.
Also wie man eine Installation erstellt, zum Beispiel auch für die Arbeiten.
Die erste Arbeit, wo ich wirklich versucht habe, den Raum ernst zu nehmen, hieß Adornos Grau. Da geht es darum, dass Adorno angeblich, das ist so eine Urban Legend, seinen Vorlesungssaal grau streichen ließ, weil man sich angeblich nur mit der Farbe Grau konzentrieren könne. Dann habe ich versucht, mit zwei Restauratorinnen diese Grauschicht zu finden, weil den Vorlesungssaal gibt es ja immer noch und die hacken damit so kleinen Pickeln auf die Wand ein und versuchen, das Grau zu finden. Da ist aber kein Grau. Die Zeugen schwören aber Stein und Bein, dass das Grau gewesen sein muss. Dann haben wir beschlossen, okay, wenn es kein Grau gibt, dann machen wir das jetzt einfach grau, weil irgendwo muss das Grau ja herkommen, wenn es nicht da ist. Und dafür haben wir eben eine Installation entwickelt, die aus verschiedenen Leinwänden besteht, die teilweise übereinander angeordnet sind, in verschiedenen Grautönen gestrichen sind. Das war das erste Mal, dass ich versucht habe, sozusagen etwas aus dem Inhalt, aus dem Film zu extrahieren und das in den Raum zu übersetzen. Also, dass man das Kino sozusagen jedes Mal mitplanen muss oder ein neues Kino entwickeln muss für bestimmte Arbeiten.
Also auch die, in der wir jetzt quasi sitzen. Hier liegen diese 2 Tonnen Sandsäcke, ungefähr 300 würden es wahrscheinlich sein, schätze ich. Würden Sie das als Kino betrachten?
Ja.
Und hat zufällig die Form eines Gefechtsstandes?
Also entwickelt haben wir das zum ersten Mal im Kontext von Überschwemmungen. Das sind ja auch sozusagen so Dammsandsäcke, die auch gegen Überschwemmungen eingesetzt werden. Das heißt, das sind so multifunktionale Einrichtungsgegenstände des öffentlichen Raums. Aber natürlich werden die auch für Gefechtsstände eingesetzt.
Den Gefechtsstand habe ich natürlich assoziiert, weil die Arbeit heißt ja, is the museum a battlefield, also ein Schlachtfeld. Das sind zwei Screens, auf denen die Arbeit zu sehen ist. Der eine zeigt eine Lecture, die sie bei der Istanbul Biennale gehalten haben. Ja? Mhm. Der andere Bildschirm zeigt eine Recherche. Da sind sie in den Osten der Türkei gereist, also in die kurdischen Gebiete, und sind gewissermaßen der Geschichte einer Freundin nachgereist. Andrea Wolf heißt sie, eine sehr gute Jugendfreundin. Man sieht sie auch in einem Film, November, den sie, glaube ich, als 17-Jährige gedreht haben ungefähr. Ja. Und am besten erzählen sie selbst, was das für eine Geschichte ist von Andrea Wolf, die sich der PKK angeschlossen hat und dort ermordet wurde.
Ja, die hatte sich wahrscheinlich 95, 96 der PKK angeschlossen, ist eben in die kurdischen Berge gegangen und dann da auch ums Leben gekommen. Sie wurde gefangen mit ihrer Einheit, gefangen genommen von türkischem Militär und assoziierten Milizen und wurde dann nach ihrer Gefangennahme umgebracht. Und das war eine Geschichte, die wir aus der Ferne gehört haben. Wir wussten nicht, wo es stattgefunden hat. Weitere Details waren auch nicht bekannt und blieben auch unbekannt für mindestens weitere 10 bis 15 Jahre. Ich musste damit umgehen, dass es sozusagen kein Bild gab für diese Geschichte, keinen Ton, keine wirklichen Zeugenaussagen. Und das war dann auch schwierig, diese Geschichte zu erzählen zunächst. Aber in Is the Museum a Battlefield, ich glaube 2013, war ich dann in der Lage gewesen, an diesen Ort zu fahren. Es wurde ein sogenannter Friedensprozess eingeleitet, der hat aber nicht besonders lang gedauert, aber zumindest zu dieser Zeit gab es diesen Friedensprozess. Und für kurze Zeit war es möglich, in diese Gebiete zu kommen. Es war jetzt auch nicht gerade einfach und ehrlich gesagt nicht mal legal, aber es war möglich. Und wir konnten dann an diesen Ort vordringen, an dem dieses Gefecht, man kann es auch ein kleines Massaker nennen, stattgefunden hat. Und da erwartete uns dann eine sehr ungewohnte Situation. Das war so ein kleines Schlachtfeld. Man sah überall Trümmer oder Patronenhülsen, teilweise auch Raketenteile. Man sah sehr viele Kleidungsstücke, zerschossene Teekannen. Man fand auch viele Knochen, die da so verstreut überall herumlagen und niemals geborgen wurden. Es war aber sehr lokal begrenzt und es war ein kleines, ich würde sagen, mittelmäßiges Schlachtfeld, ja, das auch schon zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre lang verlassen war. Und solche Orte finden sich, glaube ich, zu Hunderten in den kurdischen Bergen. Das war wieder mal eine ganz normale Angelegenheit und normal war auch, dass natürlich nie jemand dafür zur Rechenschaft gezogen wurde. Normal war auch, dass, obwohl es dann Anhaltspunkte gab, ja, wie es dazu gekommen ist, was genau passiert ist an diesem Ort, sich niemand dafür interessiert hat. Die Türkei ist ja immerhin auch ein NATO-Mitglied. Und deswegen habe ich versucht, aus diesen Bruchstücken, die da auf diesem Schlachtfeld herumlagen, aus denen sozusagen irgendeine Erzählung zu konstruieren. Und das war auch gar nicht schwer. Weil diese Bruchstücke, konnte man sagen, kamen eigentlich von 4, 5 Rüstungsfirmen. So Trümmer oder Bruchstücke von deren Waffen oder Munition finden sich eigentlich auf allen diesen Schlachtfeldern. Und so konnte man eigentlich sehr gut rekonstruieren, wo zumindest die Waffen herkamen, die bei diesem Gefecht eingesetzt wurden.
Und da haben Sie unter anderem eine Patrone gefunden, die Sie auch sehr filmisch trickreich ins Bild setzen, finde ich, weil es ist mit einer Handykamera gefilmt. Da sieht man die Patrone, das Handy wird gehalten und es ist hinter jedem Bild noch ein weiteres Bild und vielleicht auch eine neue Wirklichkeit. Und in diesem Fall ist die Wirklichkeit dahinter, dass der Hersteller Lockheed Martin heißt, einer der großen Rüstungsproduzenten dieser Welt und auch einer der großen Kunstförderer der Istanbul Biennale damals.
Das ist faktisch so nicht richtig. Der Co-Sponsor war eine türkische Firma oder ein Konzern, die auch Panzer herstellen, gepanzerte Fahrzeuge, auch sonstige Waffen. Und diese Firma hat die Istanbul Biennale gesponsert.
Und von der haben Sie auch Bruchstücke gefunden auf dem Schlachtfeld?
Ja, wie gesagt, dieses Geschäft ist ja dann schon sehr konzentriert. Da gibt es dann nicht allzu viele Konzerne, die da Waffen liefern. Ja.
Also das ist der direkte Weg, wie Rüstungsproduktion in den Kunstkontext, in Museen, in Biennalen, Kunsthallen, wie auch immer kommt.
Ja.
Durch die Finanzierung. Mhm. Das habe ich offenbar durcheinander gebracht. Lockheed Martin finanziert das Art Institute of Chicago auf jeden Fall.
Die sind assoziiert mit dem Art Institute of Chicago. Das ist kein direktes Sponsoring, sondern über bestimmte Beteiligungen und so weiter. Aber die sind damit assoziiert.
Also es fließt jedenfalls Geld, das durch Rüstungsproduktion generiert wurde, in die Unterstützung dieses Museums in Chicago. Dort haben Sie auch mal eine Arbeit über Andrea Wolf gezeigt, eine Recherche.
Ja.
Wussten Sie, dass Lockheed Martin assoziiert ist mit dem Museum?
Das ist mir dann klar geworden, als ich den Film da gezeigt habe. Das war mir vorher nicht klar.
Hätten Sie ihn gezeigt, wenn Sie es gewusst hätten?
Also damals war meine Position die, dass ich den dann erst recht da gezeigt hätte. Ja.
Um nochmal deutlicher zu machen, dass das Museum tatsächlich mit den Schlachtfeldern so eng verbunden ist?
Ja, weil das war damals nicht wirklich bekannt. Das wurde auch nicht wirklich thematisiert. Mittlerweile haben sehr viele Leute im Kunstbereich angefangen, solche Verflechtungen zu thematisieren. Aber damals war es nicht besonders verbreitet.
Können Museen das ändern? Sollten sie das ändern?
Ich denke, sie sollten, ja, weil es gibt natürlich einen gewissen Widerspruch, ja. Auf der einen Seite die Autonomie der Kunst hochzuhalten und andererseits aber finanziell zu beträchtlichen Teilen von Rüstungskonzernen abhängig zu sein. Ja.
Also so autonom, meinen Sie, ist die Kunst dann gar nicht, wenn solche Finanzierungen stattfinden?
Natürlich nicht.
Ist aber eine böse Ironie, wenn in dem Kunstkontext eigentlich das kritisiert wird, womit dann auch finanziert wird.
Ja, so ist es. Die Kunst ist schon auch so eine Art von Müllplatz oft, wo Konflikte ausgetragen werden können oder auch drauf projiziert werden, die andernorts nicht ausgetragen werden können, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, das ist oft so eine Art von Schattentheater. Ja. Da werden symbolisch Konflikte ausgetragen, ohne dass es wirklich eine Art von Beeinflussungsmöglichkeit von Seiten der Kunst gibt. Ja. Das heißt, es ist so eine Art von Proxy-Activity.
Mit Rüstungsproduktion beschäftigen Sie sich auch aktuell, glaube ich, gerade. Mit Drohnen und der Steuerung von Drohnen, KI, die Drohnen steuert. Mit Rüstungsthemen haben Sie sich auch beschäftigt in der Arbeit Hell Yeah, We Fuck Die, die gerade in der Kunsthalle in Mannheim zu sehen ist. Da geht es um Robotik.
Ja.
Was treibt Sie an, sich mit der Drohnengeschichte zu beschäftigen?
Naja, das ist halt jetzt die gegenwärtige Neuauflage, dieser Verschränkungen zwischen kultureller Produktion oder Kino und der Waffenindustrie auf der anderen Seite. Weil Drohnen sind ja Instrumente, die wir eigentlich bis jetzt im Kino verwendet haben. Ja?
Also um Filmaufnahmen aus der Luft zu machen.
Ja, genau. Und es gab einen sehr interessanten Moment 2015 oder 2016, wo ich sozusagen zufällig Zeugin wurde des Anfangs eines Prozesses, in dem Drohnen zu Waffen umgebaut wurden. Und es war in den kurdischen Bergen wieder, diesmal auf der irakischen Seite, wo ich mit einem Drohnenoperator gearbeitet habe, der eine der damals drei Drohnen im gesamten KRG, Kurdistan Regional Government, auch Nordirak genannt, da gab es damals drei Videodrohnen. Eine hatte er, die anderen zwei hatte der Islamische Staat und hat damit Propaganda gemacht. Und die haben dann angefangen, Bomben an die Drohnen zu hängen und damit gegnerische Stellungen zu bombardieren. Und so hat ganz schnell so eine Art von Rüstungswettlauf stattgefunden, in dem Drohnen zu Waffen umgebaut wurden, unsere kleinen Kameradrohnen. Ja. Und das war so eine Art von DIY-Kriegsführung, die dann sehr schnell sehr beliebt geworden ist, eben weil nicht viel Mittel dafür erforderlich sind und weil die aber auch gleichzeitig mit KI-Methoden, mit Machine Vision und so weiter kombiniert werden können. Das führte dann innerhalb von wenigen Jahren dazu, dass die erste KI-Kampfdrohne mit einer sogenannten Find, Fire and Forget, also autonome Funktion, eingesetzt wurde, und zwar in Libyen.
Also 2020. Finden, schießen und vergessen.
Genau. Das bedeutet, dass die Drohne auch weiter operieren kann, wenn sie den Kontakt zum Operator verliert. Die weiß dann sozusagen selbstständig, wen sie umbringen soll. Und die wurde zum ersten Mal eingesetzt in Libyen. Das war eine türkische Drohne 2020 gegen Mitglieder einer Miliz, eines Khalifa Haftar. Das war sozusagen der erste Einsatz einer KI-Drohne überhaupt weltweit. Und wir sehen ja jetzt, wie diese Waffenproduktion exponentiell ansteigt, in der Ukraine einerseits, aber natürlich auch in Gaza, unter sehr verschiedenen Bedingungen und auch technologisch ganz verschieden. Aber das sind Laboratorien, wo jetzt neue KI-Waffen erprobt werden.
Also die Kriegsgebiete sind die Laboratorien.
Ja, das sind die Laboratorien, wo die Waffen unter realen Bedingungen mit null Regulation und mit rasender Geschwindigkeit jetzt entwickelt werden.
Also eine gewisse Normalität findet da im Moment statt. Der Einsatz von Drohnen ist jeden Tag in den Nachrichten. Wie werden Sie diese Recherche jetzt künstlerisch umsetzen? Wird es ein Video-Essay werden?
Das weiß ich noch nicht. Das muss ich mal schauen. Also das ist jetzt noch zu früh, das zu sagen.
Aber wie gehen Sie sowas an, wenn Sie das Material jetzt recherchiert haben und entscheiden dann, was Sie daraus machen? Sie schreiben auch Bücher,
Sie könnten
auch ein Buch draus machen.
Ja, also das taucht schon alles in Texten vor, die ich schon auch geschrieben habe in der Zwischenzeit. Aber wie ich das jetzt filmisch umsetze, weiß ich noch nicht.
Die zweite Arbeit, die mir jetzt noch in den Sinn kam, die in Mannheim gerade gezeigt wird, Hell Yeah, We Fuck Die, die sich mit Robotik beschäftigt, ist eine sehr verwickelte Geschichte, obwohl es zwei kurze Filme sind, finde ich. Da wird zum einen getestet, werden humanoide Roboter getestet auf ihre Belastbarkeit, und zwar solche, die dazu eingesetzt werden sollen, heißt es in dem Video, mit der Frage, können Roboter in Krisen- oder Katastrophensituationen Menschenleben retten? Mhm. Das ist die eine Geschichte. Man sieht die Aufnahmen aus den Instituten, den Forschungsinstituten, teilweise komische Aufnahmen, wie Roboter einfach umkippen, teilweise brutale Aufnahmen, weil man schon sieht, da geht es mit Gewalt zur Sache, auch gegen Roboter, die sich gegen Gewalt wehren sollen, also auch natürlich für Kriegseinsätze dann geplant sind. Und dann fahren Sie wieder in ein kurdisches Gebiet, in die Stadt Diyarbakir, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, also eine der großen Städte in den kurdischen Gebieten im Osten der Türkei, an den Ort, wo ein Mann, ein Gelehrter namens Al-Jaziri 1206 ein Buch veröffentlicht hat über Robotik und damit die Grundlagen gelegt hat, 1206. Man glaubt es kaum. Die Geschichte erzählen Sie und dann dokumentieren Sie gleichzeitig auch noch, wie die Stadt zerstört wurde.
Ja, ich kam da an. Das war auch nicht so geplant. Also die Stadt war, wie soll man sagen, belagert worden. Es gab in der Altstadt eine Jugendgruppe der PKK, vielleicht kann man das wirklich so ausdrücken, die sich da drin verschanzt hatte. Und das türkische Militär hat als Antwort darauf einfach die gesamte Innenstadt erst abgeriegelt und dann zum großen Teil abgerissen. Und das war nicht sichtbar. Außenrum waren große, wie soll ich sagen, Planen aufgehängt, die jede Zeugenschaft verunmöglicht haben. Aber man konnte trotzdem, wenn man mit dem Flugzeug kam, konnte man trotzdem von oben sehen, dass fast nichts mehr da war in dieser Altstadt. Und als ich hingekommen bin, eigentlich um die Geschichte von Al-Jaziri zu dokumentieren, der auch in dieser Altstadt lebte und dort seine Roboter entwickelt hat, da wurde völlig überraschend ein Teil der Absperrung dieser Altstadt aufgehoben. Und natürlich sind alle Leute reingelaufen in die Viertel, um zu schauen, ob ihr Haus noch steht. Ja, und in vielen Fällen war es auch nicht der Fall. Das war der Moment, als ich da ankam.
Und die Frage, können Roboter Menschenleben retten, ist damit eigentlich auch beantwortet. Dort konnten sie es jedenfalls noch nicht.
Ich glaube, das war nicht der Punkt. Da wurden Roboter eingesetzt, um die Häuser abzureißen, die noch standen. Ja, das war das Einsatzgebiet der Roboter. Das ist auch ein ganz interessanter Fall, weil man da sieht, wie Gentrifizierung und Kriegsführung ganz stark miteinander zusammenhängen. Also an diesen Orten, wo früher die Altstadt war, wo viele Binnenflüchtlinge vor allem aus dem Land gewohnt haben, sind mittlerweile Luxuswohnungen gebaut worden. Ja, schauen aus wie, also aus dem Computer, vom Reisbett in die Realität gestellt, teuer, pseudohistorisch. Das ist traurig.
In dieser Arbeit lernt man nochmal zwei Stilelemente von Ihnen kennen, finde ich. Ja. Da ist so eine kleine Stelle, da wird der Roboter gefragt, was willst du eigentlich? Und der Roboter sagt, die Welt retten.
Das ist ein Zitat übrigens aus einer Fernsehserie. Mr. Robot, da wird das so gesagt. Habe ich geklaut.
Ja, aber es ist klar, dass das als böse Ironie gemeint ist. Und meine Lieblingsstelle ist da, wo Siri gefragt wird, weißt du, wer diese Häuser zerstört hat? Und Siri antwortet, ich verstehe die Frage nicht. Dann wird nochmal präziser gefragt, weißt du, welche Menschen diese Häuser zerstört haben? Und dann sagt Siri, es ist 12.48 Uhr.
Ja.
Was lernt man daraus über Algorithmen?
Naja, immerhin in diesen frühen Formen von KI gab es noch keine Halluzinationen. Also immerhin, es war ein Fakt, dass es 12.48 Uhr war. Ja, Siri hat jetzt nicht versucht, irgendwas zu erfinden wie gegenwärtige große Sprachmodelle. Ja.
Ja, aber Siri wurde offenbar auch noch nicht gefüttert mit den Informationen, oder?
Ja, also eben, das waren frühe Formen von Chatbot, sagen wir mal so.
Ja, dann lernt man auch was wie Algorithmen, apropos Machtstrukturen, über die wir vorhin sprachen, mit Machtstrukturen ausgestattet sind. Und über die Zerstörung des türkischen Militärs sollte Siri oder konnte Siri keine Auskunft geben. Jetzt zum Schluss noch vielleicht was ganz anderes, Frau Steil, was ich bisher noch unterschlagen habe. Ich habe Sie vorgestellt als Künstlerin, Filmemacherin und Autorin. Sie sind auch Professorin, waren lange an der UdK in Berlin, sind jetzt in München an der Kunstakademie Professorin, speziell auch für digitale Gebiete. Was wollen Sie Ihren Studierenden vor allem vermitteln?
Na, es ist momentan ein sehr interessanter Moment, ja, in der technologischen Entwicklung, gerade wenn es um Medienkunst geht. Es ist gerade alles wirklich im Entstehen und zwar mit rasender Geschwindigkeit, vor allem was KI-Bildproduktion oder KI-Datenbearbeitung betrifft. Aber was wichtig ist, ist, dass diese Technologie natürlich eine Infrastruktur hat, ja, und eine Ökonomie und Interessen und so weiter. Und es ist mir wichtig, dass Leute wissen, welche Werkzeuge sie einsetzen und auch ein Bewusstsein darüber haben, in welchem Kontext die entwickelt werden und was für Aufgaben die erfüllen.
Und was für Technologie benutzen Sie? Ich glaube, immer die neueste, wenn es geht.
Ich versuch's, ja.
Und eigentlich bedienen Sie die Technologie, die Sie nutzen, von Anfang an selber. Haben vorhin erzählt, dass Sie mit der Kamera nach Babenhausen gefahren sind und jetzt sitzen Sie am Laptop, der sowas wie Ihr Atelier ist, nehme ich an.
Ja.
Bedienen dort die neueste Technologie.
Ja, es gibt immer diesen kurzen Moment, ja, wo, wenn eine Technologie eingeführt wird, wo Leute quasi selber damit arbeiten können, Open Source. Das war mit den Camcordern so, das war wahrscheinlich ganz am Anfang von YouTube war es auch so, möglicherweise sogar am Anfang der sozialen Medien, aber es sind relativ kurze Perioden, dann trocknet sozusagen alle Kreativität darin aus, dann wird das von großen Konzernen übernommen, formatiert, durchökonomisiert und so weiter. Und momentan gibt es noch einen Bereich in KI, Open-Source-Bereich, wo man einfach sehr viel selber noch ausprobieren kann. Das wird nicht lang so bleiben und es ist auch sehr ambivalent. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich könnte auch eine Kampfdrohne programmieren. Das ist technisch überhaupt kein Hexenwerk. Ja. Und das heißt, jeder kann das eigentlich. Ja. Und das heißt, es ist ungeheuer ambivalent, aber es ist zumindest noch möglich, das selber zu verstehen.
Na, dann hoffen wir, dass nur ein Kunstwerk draus wird. Ja. Die Künstlerin Hito Steil, Filmemacherin, Autorin in der Ausstellung im Heidelberger Kunstverein, die noch bis Mitte Januar zu sehen ist, unter dem Titel Normalität. Haben Sie vielen Dank, dass Sie hier waren, Hito Steil. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Mein Name ist Dietrich Brandt.